Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr live eingeschaltet habt auf Juhlmedia TV oder später das Video anschaut zu unserer ersten Folge im neuen Jahr 2019. Wir sind immer noch mitten in Matthäus 12 in einer sehr interessanten Rede von Jesus. Wir wollen weiter studieren. Heute soll es um das Zeichen des Jona gehen. Und da werden wir einiges Interessantes herausfinden. Bevor wir das aber tun, wollen wir niederknien und mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, danke für die Evangelien. Danke, dass wir so wunderbare, so ermutigende und interessante Berichte über das Leben Jesu haben, über seine Worte, seine Gedanken, das, was er getan hat. Und dass je mehr wir das studieren, desto besser wir ihn kennenlernen können und dass wir immer besser sehen können, auch wie er in unserem Leben wirkt und wie wir ihm ähnlicher werden können. Wir möchten dich bitten, dass wenn wir jetzt seine Worte studieren, dass diese Worte in unser Herz kommen, dass der Heilige Geist uns daran erinnern wird, auch in den kommenden Tagen, und dass wir sie wirklich in die Praxis umsetzen, uns fragen, was das für uns persönlich bedeutet, und dass durch deinen Heiligen Geist wir Jesus ein Stück näher kommen. Wir danken dir, dass du jetzt gegenwärtig sein wirst. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Wir schlagen auf Matthäus Kapitel 12 und wir erinnern uns an die letzten Folgen. Wir haben ja gemeinsam diese Rede, Unterhaltung von Jesus mit den Pharisäern betrachtet, in mehreren Abschnitten sozusagen. Weiß jemand noch, was war das Ausgangsereignis, warum es zu dieser Unterhaltung zwischen Jesus und den Pharisäern gekommen war? Jesus hat jemanden geheilt. Er hat ein außergewöhnliches Wunder getan. Ich war ein Besessener, der blind und stumm war. Der wurde geheilt. Und während die Menschen sagten, dass Jesus ist der Sohn Davids, haben die Pharisäer gesagt, er ist vom Baal-Zebub, der Beelzebul im Neuen Testament, der Oberste der Dämonen. Und Jesus hat ihnen dann erklärt, warum das totaler Unsinn ist, und hat ihnen gezeigt, dass sie eigentlich das Werk Gottes jetzt dem Satan zuschieben und damit Gefahr laufen, die Sünde gegen den Heiligen Geist zu begehen. Nicht wahr? Also es war nicht das erste Mal, dass sie so Dinge falsch behauptet haben. Jesus hatte zum wiederholten Mal jemanden so geheilt. Zum wiederholten Male hatten sie sich gegen ihn gewandt. Und ihr erinnert euch, währenddessen, während das Ganze vor sich geht, sagt die Bibel auch, dass jemand unterwegs war zu Jesus, immer noch auf dem Weg ist, nämlich seine Familie, nicht wahr? Weil die gehört hatten, dass er so außergewöhnliche Dinge tut und sie dachten, er ist von Sinn. Also ist diese immer so im Schatten dieser Ereignisse, bald kommt seine Familie und will ihn tadeln. Jesus hat sich mit den Pharisäern auseinanderzusetzen. In der letzten Folge haben wir gesehen, dass er dann zu ihnen gesprochen hat über die Worte des Menschen. Nicht wahr? Er hat diese Idee aus der Bergpredigt, die er den Jüngern gepredigt hatte, jetzt auf die Pharisäer angewandt, hat gesagt, wenn der Baum gut ist, dann ist auch die Frucht gut. Und ist der Baum schlecht, dann ist auch die Frucht schlecht. Und das erkennt man an den Worten. Die Worte offenbaren das, was wir sagen, der Inhalt und der Ton, was wir ausdrücken mit Worten, offenbart, wie es im Herzen aussieht. Deswegen sagt Jesus, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt, aus deinen Worten wirst du verurteilt werden. Jetzt gibt es noch zwei Abschnitte in dieser Rede. Einmal das Zeichen des Propheten Jona, Vers 38, und dann die Rückkehr des unreinen Geistes. Die werden von Markus nicht berichtet, sondern nur von Matthäus und Lukas und interessanterweise in umgekehrter Reihenfolge. Also bei Matthäus kommt zuerst das Zeichen des Jona und dann die Rückkehr des unreinen Geistes. Lukas dreht das um. Und es ist nicht so einfach herauszufinden, in welcher Reihenfolge Jesus das gesagt hat, ist vielleicht auch nicht super entscheidend. Ellen White macht dazu auch keine klaren Aussagen, weil sie im Leben Jesu diese Passage mit dem Propheten Jona auslässt, weil Jesus das Gleiche nochmal später sagt und da behandelt sie das dann. Ich habe mich jetzt entschieden, einfach mal dem Matthäus zu folgen, aber wie gesagt, es könnte auch in der Reihenfolge von Lukas gewesen sein. Aber wir machen heute jetzt mal Matthäus 12, ab Vers 38, das Zeichen des Propheten Jona. Vers 38. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, wie nennen sie ihn? Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Also das sind dieselben Pharisäer, die eben gerade noch was gesagt haben? Dass er vom Beelzebub besessen ist, nicht wahr? Sie nennen ihn wie? Sie nennen ihn Meister. Nun, das Wort Meister ist interessant. Das heißt nämlich auf Griechisch, Didaskalos, weiß ich, kann jemand von euch ahnen, was das vielleicht bedeuten könnte, Didaskalos? Didaktik? Ja, ja, ganz genau, sehr gut. Didaktik, nämlich Lehrer. Genau, Lehrer. Also eben gerade sagen sie noch, er ist okkult besessen. Jetzt nennen sie ihn mit Lehrer an. Was heißt das eigentlich dann über ihre ehemalige Aussage bezüglich des Beelzebul? Wenn sie ihn jetzt als Lehrer anreden. Ja, genau, also sie, jetzt plötzlich sagen sie wieder, er steht auf der guten Seite. Damit offenbaren sie, was Ellen White sagt, dass sie ihre Anschuldigung selbst gar nicht wirklich geglaubt haben. Sie wollten nicht Jesus anerkennen, aber die Behauptung, er würde von okkulten Dämonen besessen sein, das haben sie selbst so gar nicht geglaubt. Das war nur Strategie, nicht wahr? Also sie nennen ihn jetzt Meister. Und was sagen sie? Sie sagen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Das ist doch merkwürdig, oder? Wieso ist das merkwürdig, wenn sie sagen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen? Sie haben viele gesehen. Sie haben ja gerade diskutiert wegen einem Zeichen. Was hat er gerade gemacht? Er hat einen Mann geheilt, der besessen, stumm und blind war. Und als Jesus das gemacht hat, haben sie gesagt, das war vom Dämon. Ja? Und jetzt sagen sie, aber jetzt zeig uns mal ein Zeichen. Moment mal, was soll denn? Jesus hat gerade einen Menschen geheilt, so etwas, was es so in der Form fast noch nie gegeben hat. Und sie wollen ein Zeichen. War das zum ersten Mal, dass Juden von ihm ein Zeichen gefordert haben? Oder hat es das schon vorher im Leben von Jesus gegeben? Immer und immer wieder. Schauen wir mal schon im Anfang seines Dienstes, Johannes Kapitel 2 und dort Vers 18. Weiß jemand von euch, was in Johannes 2 passiert? Genau am Anfang, aber die ist schon vorbei. In Vers 18. In Vers 18 ist Jesus dann nicht mehr in Kana, sondern er ist in Jerusalem. Was macht er in Jerusalem? Am Anfang seines Dienstes, er geht hinein und reinigt den Tempel. Jetzt schaut mal zu Johannes 2, Vers 18. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns? Jetzt, wie geht's weiter? Was für ein Zeichen zeigst du uns? Genau, dafür, dass du das tun darfst. Wofür wollen sie also ein Zeichen haben? Seine Autorität, seine Vollmacht. Das Zeichen soll bestätigen, dass er das Recht hat, das zu tun, was er tut. Also sie fragen quasi so eine Art Ausweis. Weise dich aus. Zeige, dass du von Gott bestätigt bist. Sie fordern ein Zeichen für die Autorität. Johannes sagt uns das schon am Anfang des Dienstes, wenn die Leute an Jesus geglaubt haben, sie meistens wegen der Zeichen geglaubt haben. Schaut mal in Vers 23. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und ihr wisst, was ist die nächste Geschichte, die Jesus dann in Johannes Evangelium, nachdem alle wegen seiner Zeichen glauben, was ist die nächste Geschichte, Johannes? Kommt Nikodemus und er sagt doch, Meister, nicht wahr? Oder wie nennt er ihn? Ja, Rabbi, nicht wahr? Du bist ein Lehrer wegen der Zeichen. Und was sagt Johannes, was sagt Jesus zu ihm? Du musst vom Neuen geboren werden, der Glaube aufgrund von Zeichen nützt gar nichts, sondern du musst glauben aufgrund, also Johannes 3, Vers 16, nicht wahr? Du musst wirklich glauben, aufgrund des Wortes und aufgrund dessen, was Jesus tun wird. Nun, schaut mal in Johannes 4, Vers 48 und wir erkennen, das haben wir immer schon wieder betont, dass die Juden immer nach Zeichen gesucht haben. Johannes 4, Vers 48, das ist diese Geschichte mit dem königlichen Beamten, auch aus dem ersten Jahr von Jesus noch. Johannes 4, Vers 48, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Ja? Und das sagt er als Tadel. Hat Paulus auch mal irgendwas gesagt, dass die Juden immer Zeichen fordern? Im Korinther, genau. 1. Korinther 1, Vers 22, der Paulus sagt das. 1. Korinther 1, Vers 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Also, ein Hauptproblem der Juden und insbesondere der Pharisäer war, dass ihr Glaube immer quasi nach Zeichen Ausschau gehalten hat. Sie wollten gern ein Zeichen haben. Ja, genau. Jetzt die Frage ist, war das nur ein Problem der Juden oder kann es das auch passieren? Dass wir einen Glauben haben, der vor allem auf Zeichen basiert. Ihr müsst mal ein bisschen die Ohren spitzen, wenn so Leute erzählen, wie sie Erfahrungen mit Gott gemacht haben und wie das oft davon abhängt, ja, ich habe gebetet und dann war da ein Zeichen. Ja, ich habe ein Zeichen gebetet. Soll ich da hingehen oder nicht? Soll ich die Person heiraten oder nicht? Soll ich das machen oder jenes machen? Und dann ein Zeichen, ja? Manchmal wird sogar mit einem Zeichen begründet, dass man etwas tut, wovon die Bibel sagt, dass es verkehrt ist. Ja? Die Bibel sagt, so sollte es nicht jemand heiraten, der gar nicht deinen Glauben hat. Ja? Und dann sagt man, aber ich habe mit Zeichen gebetet und Gott hat ein Zeichen gegeben, dass ich es tun kann. Ja? Und das ist äußerst gefährlich. Ja.
Also ich wollte sagen, habe ich vergessen. Also ich glaube, Zeichen sind eher für die, die am Anfang von Glauben stehen. Das sieht man bei, wo betet mit dem Tau und der Lampe.
Gideon.
Gideon, genau. Gideon. Eigentlich wollte er Gott gar nicht. Ich glaube, aber nach später, wenn man Gott kennengelernt hat,
Zeichen helfen gerade am Anfang des Glaubens, deswegen hat auch als das Christentum begonnen hat, gab es viele Zeichen, damit die Menschen überhaupt erstmal so in die da einsteigen können, nicht wahr? Aber ja?
Ja, aber in Apostelgeschichte 4, wir kommen die Gedanken, wenn wir über Zeichen sprechen, da beten die, indem du die Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das
ja.
Heißt, man hat am gebeten, weil du bestimmte Zeichen hast.
Ja. Nichts gegen Zeichen. Ellen White sagt, jedes Wunder von Jesus war ein Zeichen. Und trotzdem sagt diese Generation von Pharisäern, gib uns ein Zeichen. Sie sehen eigentlich Wunder Jesu, erkennen sie nicht an und fordern immer ein Zeichen. Wogegen sich die Bibel wendet, ist so ein Zeichenglaube, der die bereits vorhandenen Informationen Gottes ignoriert. Wenn Gott mir in seinem Wort sagt, schon deutlich, was ich zu tun und zu lassen habe, brauche ich nicht nach einem Zeichen fragen. Ja? Also das ist ungefähr so, als wenn ich überzeugt bin, dass ich den Sabbat halten soll und dann bitte ich Gott um ein Zeichen, soll ich ihn jetzt wirklich halten, ja oder nein? Das ist Unsinn. Ja? Das ist Unsinn. Übrigens sagt Ellen White, dass auch das Problem der Zeichen in der Endzeit groß sein wird. Sie sagt, die Menschen wollen ein Zeichen wie in den Tagen von Christus. Und dann sagt sie, dann hat der Herr ihnen ja gesagt, dass ihnen kein Zeichen geben werden würde. Das Zeichen, das sich heute zeigen sollte, und also heute und immer zeigen sollte, ist das Wirken des Heiligen Geistes auf das Denken des Lehrers, der das Wort so eindrücklich wie möglich macht. Das ist das wahre Zeichen. Da werden wir gleich noch jetzt ausführlicher zu kommen. Sie sagt, in der Endzeit wird es das genauso geben. Leute wollen Zeichen sehen. Und dann warnt sie auch die Prediger, dass sie kein Fanatismus und kein außergewöhnliche Gefühlsausbrüche fördern sollen. Schauen wir mal, wie Jesus jetzt antwortet auf diese Forderung. Vers 39. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen geben werden, als nur das Zeichen des Jona. Was fällt euch an diesem Vers auf, wenn ihr den zum ersten Mal lest? Er erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen geben werden, als nur das Zeichen des Jona. Das sind deutliche Worte, oder? Und im Griechischen ist es eine sehr heftige, eine sehr grafische Ausdrucksweise. Also das ist nicht so durch die Blume hindurch. Was fällt euch noch auf? Wenn ihr das lest. In Vers 39. Also wer hat denn gerade mit ihm gesprochen? Etliche von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wen spricht Jesus jetzt in seiner Antwort an? Er spricht von einem Geschlecht. Jetzt, wenn er von einem Geschlecht spricht, dann meint er nicht nur die wenigen Personen, die hier anwesend sind. Schaut mal im Parallelbericht in Lukas Kapitel 11, Vers 29. Das ist eine der Beispiele, wo Jesus aus einem Gespräch heraus die Aussage auf alle ausweitet. Das ist auch bei Nikodemus so, nicht wahr? Wo er sagt, ich sage dir, wenn ihr nicht aus Wasser und Geist geboren werden müsst, nicht wahr? Von neuem geboren werden müsst. Lukas 11, Vers 29. Da erwähnt der Lukas ein Detail, was Matthäus nicht erwähnt, dass nämlich Jesus diesen Satz zu einem bestimmten Moment gesagt hat. Nämlich in Vers 29, als aber die Volksmenge sich haufenweise herzudrängte, fing er an zu sagen, dies ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Hier in Lukas ist gar keine Erwähnung von irgendwelchen Pharisäern und Schriftgelehrten. Das heißt, Jesus spricht nicht nur von den ohnehin bösen Pharisäern und Schriftgelehrten, er spricht auch von vielen, die drumherum stehen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Jetzt, das ist natürlich eine ziemlich heftige Idee. Hat Jesus sich diese Ausdrucksweise ausgedacht oder kommt die schon im Alten Testament vor? Ehebrecherisches Geschlecht. Ehebrecherisch. Bei den Propheten, ganz genau. Schauen wir mal ein Beispiel an. Ja, genau, Jesaja, Jeremia sind ganz gut. Jesaja 57. Jesaja 57, Vers 3, da ist es fast die gleiche Formulierung. Jesaja 57, Vers 3. Ihr aber kommt hierher, ihr Kinder der Zauberin, Same des Ehebrechers und der Hure. Also könnt ihr diese Idee, ehebrecherisches Geschlecht, ja, hurerisches Geschlecht, kommt direkt hierher. Same des Ehebrechers und der Hure. Jetzt, zu wem spricht denn Jesaja hier, wenn er sagt, ihr seid das, der Same der Ehebrecherin oder des Ehebrechers und der Hure? Wen hat Jesaja vor Augen, als er diese Worte sagt? Die Juden zu seiner Zeit. Leben die Juden zu seiner Zeit genauso wie die Juden zur Zeit von Jesus? Mm-mm. Ganz anders. Die hatten Götzendienst. Schaut mal ein paar Verse weiter in Vers 6. Also Vers 5 und 6. Ihr erglüht für die, also für 5 vor allem. Ihr erglüht für die Götzen unter jedem grünen Baum. Ihr opfert die Kinder in den Bachtälern unter Felsenklüften. Also Jesaja spricht zum Volk Gottes, als es Götzen anbetet, als es vor Aschera und Baal niederfällt und Kinderopfer betreibt und sagt, ihr seid ein ehebrecherisches Geschlecht. Jetzt, was meint ihr? Waren die Pharisäer für Götzendienst, ja oder nein? Waren die dafür oder dagegen? Total dagegen. Waren die für Kinderopfer? Total dagegen. Ja, die würden also, die Pharisäer konnten jeden Sabbat Jesaja 57 lesen und sagen, in der Tat, das war ein ehebrecherisches Geschlecht damals, oder? Schau mal an, was sie gemacht haben. Sie haben Kinder geopfert und sie haben Götzen angebetet. Wir beten keine Götzen an. Wir opfern keine Kinder. Aber Jesus sagt ihnen, ihr seid genauso wie sie. Das ist ziemlich heftig, oder? Ihr seid genauso wie sie. Obwohl sie ja diese konkreten Taten nicht gemacht haben. Ihr seid genauso wie sie. Ihr seid ein ehebrechisches Geschlecht. Woher kommt diese Idee, ein ehebrechisches Geschlecht? Heißt das, dass alle Pharisäer tatsächliche, buchstäbliche Ehebrecher waren? Nee, auch hier geht es ja nicht nur um Ehebruch, obwohl sicherlich auch damals beim Götzendienst Ehebruch eine große Rolle gespielt hat. Aber warum werden diese abgefallenen Israeliten als Ehebrecher bezeichnet? Ja, da kommen wir gleich zu, Jakobus, aber bleiben wir erstmal noch im Alten Testament. Warum werden im Alten Testament die Israeliten, die von Gott abfallen, als Ehebrecher bezeichnet? Genau, Gott liebt sie, er ist ein eifersüchtiger Gott. Die Idee dahinter ist, wenn man eine Ehe gebrochen hat, dann gab es vorher eine Ehe. Es gab eine Ehe. Ja? Und was ist die Ehe? Was ist dieses Symbol der Ehe steht für? Der Bund zwischen Gott und seinem Volk. Und zwar das ist sowohl der inhaltliche Bund, die Liebe, als auch der formale Bund. Gott hat ja einen formalen Bund geschlossen am Sinai mit dem Volk. Ja? Sie hat sie quasi geheiratet sozusagen. Und wenn sie jetzt gegen ihn sich wenden, dann haben sie die Ehe gebrochen. Und diese Idee findet man immer und immer wieder. Schaut man noch in Psalm 73 als Beispiel. Psalm 73 und dort Vers 27. Psalm 73 und dort Vers 27. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben, du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Also jeder, der Gott die Treue bricht, der nicht mehr treu zu Gott steht und zu seinem Wort, der ist quasi ein Hurer, geistlich gesehen. Und du hast richtig gesagt, in Jakobus wird das aufgegriffen, auch auf die christliche Gemeinde. In Jakobus 4, Vers 4. Jakobus 4, Vers 4, da sagt der Jakobus, und auch er ist sehr deutlich, ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt, was ist? Feindschaft gegen Gott. Also Ehebruch besteht darin, dass man Feindschaft gegen Gott hat. Wer war der Erste, der Feindschaft gegen die Welt initiiert hat? Also Ehebruch ist Feindschaft gegen Gott. Wer hat Feindschaft gegen die Welt oder gegen Satan initiiert? Beim Sündenfall, da sagt Jesus, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem Samen und deinem Samen, er wird dir. Und er identifiziert sich mit dem Samen der Frau, nicht wahr? Die Idee ist also, Jesus hat damals ein Heiratsangebot gemacht an die Gläubigen. Ja? Er hat gesagt, ich will Feindschaft setzen. Also, wenn ihr mit mir seid, dann seid ihr Feinde der Welt, Feinde des Satans und Freunde von mir. Ja? Wer ein Freund der Welt ist, ein Feind Gottes. Wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Ja. Ganz genau. Also was Jesus quasi den Pharisäern hier sagt, ist sehr deutlich, nachdem das andere vorher noch wohl nicht deutlich genug, er hat ja vorher schon vor der Sünde gegen den Heiligen Geist gewarnt. Ja? Und jetzt wollen die immer noch ein Zeichen von ihm wissen. Ja? Und er sagt, hey, ihr seid untreu, ihr seid abgefallen, ihr seid nicht in einer echten Liebesbeziehung mit Gott. Und jetzt sagt er zu ihnen, es wird euch kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Nun, hat Jesus von dem Moment an aufgehört, Wunder zu tun? Nein. Und Ellen White sagt, jedes Wunder war ein Zeichen. Das heißt, Jesus meinte nicht, dass die anderen Wunder nicht mehr als Zeichen wahrgenommen werden können. Aber er sagt quasi, dieser Generation, die so abgefallen ist, dass sie trotz all dem, was ich tue, immer nur ein Zeichen will und ein Zeichen will. Weil wenn man immer nach einem Zeichen fragt, will man eigentlich gar kein Zeichen. Nicht wahr? Wenn man immer nach einem Zeichen fragt, dann weiß man eigentlich schon, was Gottes Wille ist. Man will es nur nicht wahrhaben. In diesem Sinne ist eigentlich das ständig nach einem Zeichen fragen eine Ausrede, den bereits bekannten Willen Gottes nicht zu tun. Ja, Gott, Jesus predigt zu ihnen, sie wollen nicht tun, was er sagt, und sie fragen stattdessen nach einem Zeichen. Nun, jetzt wollen wir uns mal genauer dieses Zeichen des Jona anschauen. Das ist natürlich sehr interessant und auch wird immer wieder gerne diskutiert. Das Zeichen des Jona. Kurzes Mini-Quiz, wer war Jona? Ein Prophet. In welchem Buch steht seine Geschichte? Im Buch Jona. Wann hat Jona gelebt? Genau, ungefähr 820, also so in den 1820ern, so im 9. Jahrhundert vor Christus. Was heißt Jona? Vielleicht interessant. Jona heißt Taube. Vielleicht ganz interessant. Fällt auch völlig nebensächlich, aber ihr alle kennt die Geschichte. Ganz kurz zusammengefasst, was ist mit Jona passiert oder was? Wie geht die Geschichte in drei Sätzen?
Flieg von dem Auftrag des Herrn.
Genau. Er gibt ihnen einen Auftrag. Der Auftrag war: Geh nach Ninive. Ninive ist wo? Ninive liegt wo? In Assyrien, ja? Nordmesopotamien, Assyrien. Was wissen wir über die Assyrer? Nicht so nett ist die freundlichste Art und Weise, wie man es ausdrücken kann. Die Assyrer sind das grausamste Volk, das es in der Weltgeschichte gegeben hat, nach Ausrottung der Kanaaniter. Unfassbar. Ja? Große Feinde Israels, die waren gerade dabei, sich auszubreiten. Und das ist also ungefähr so, als wenn man sagte, nimm dir ein Flugzeugticket, flieg nach Pyongyang und predige auf dem Marktplatz in Nordkorea oder nach Saudi-Arabien auf dem Marktplatz von Riad, nicht wahr? Direkt oder in Mekka vor den großen Moscheen, predige dort, wo der Widerstand am größten ist. Ja? Und Jona flieht wohin? Er flieht nach Tarsis. Tarsis liegt wahrscheinlich in Spanien. Er will übers Mittelmeer weg in die andere Richtung, andere Himmelsrichtung, nicht wahr? Und dann passiert Folgendes: Es kommt ein Sturm. Und Jona gehört zu den zwei Menschen in der Bibel, die bei einem Sturm seelenruhig schlafen können. Wer ist die andere Person? Jesus, nicht wahr? Jesus ist sicher in den Armen Gottes. Und Jona ist so weit weg von Gott, dass es ihn nicht mal beunruhigt wird, wenn es stürmt. Eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und dann passiert etwas, nämlich Jona wird über Bord geworfen. Warum? Sie losen, nicht wahr? Und Jona wird getroffen, erzählt ihnen, was passiert ist und? Er macht den Vorschlag. Wollen die anderen das? Nein, die wollen das nicht. Die haben sogar Angst, dass sie deswegen Mord vor Gott begehen würden. Ja, die opfern noch und machen alles. Aber in dem Moment, wo er sich opfert, was passiert mit dem Sturm? Ist der Sturm vorbei. Er fliegt in das Wasser und wer schnappt ihn dort auf? Ein Wal, ein Riesenfisch. Im Hebräischen ist es nicht ganz klar, was für ein Fisch das ist. Das Griechische sagt Ketos. Ketos ist ein Wal. Die Geschichte ist natürlich von vielen Wissenschaftlern extrem angezweifelt worden. Was für ein Wal meint ihr, ist es gewesen? Das ist interessant. Es kann kein Blauwal und es kann kein Finnwal gewesen sein, aus dem einfachen Grund, Bartenwale haben eine viel zu enge Speiseröhre, da kommt kein Mensch durch. Es muss ein Zahnwal gewesen sein. Ihr wisst, es gibt ja Wale mit Barten und Wale mit Zähnen. Und die wahrscheinlichste Variante ist wahrscheinlich ein Pottwal. Aber hier ist das Interessante. Es gibt ja manchmal so Geschichten von Leuten, die in Walen gefunden worden sind. Es gibt bis heute keine wissenschaftlich bestätigte, unangefochtene und von niemandem angezweifelte Geschichte. Alle Geschichten, die es gibt, werden von anderen angezweifelt. Und der Eindruck vieler Wissenschaftler ist es, dass ein Mensch eigentlich unter normalen Umständen, selbst wenn so etwas passieren würde, 3 Tage das nicht aushalten kann, eigentlich nicht überleben kann. Das heißt, eigentlich handelt es sich nicht um eine spektakuläre Geschichte, es handelt sich um ein echtes Wunder, weil man eigentlich dann bei diesen Magensäften und ohnmächtig wird, man hat nicht genug Sauerstoff und so weiter. Das ist ein Wunder. Der Jona wusste, dass es ein Wunder ist. Schaut mal in Jona Kapitel 2. Der wusste, dass er eigentlich des Todes ist. Er wusste, dass er eigentlich im Grunde genommen tot ist. Es war nur eine Frage von Stunden oder Tagen, bis es eintreten würde. In Jona Kapitel 2 und dort Vers 2. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er hörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Er paraphrasierte die Psalmen hier und macht ganz deutlich durch das, was er sagt: Ich weiß, eigentlich bin ich des Todes, ich bin schon im Grab. Nun, es ist ein etwas anderes Grab als sonst, nicht wahr? Es ist ein schwimmendes Grab, ein Pottwalgrab, aber er weiß, eigentlich bin ich tot. Behalte das im Hinterkopf. Jetzt sagt Jesus, das einzige Zeichen, das dieser Generation gegeben wird, ist das Zeichen des Jona. Jetzt, worin bestand das Zeichen des Jona? Was ist das Zeichen des Jona? Worin besteht dieses Zeichen? Was würdet ihr sagen? Die 3 Tage und 3 Nächte, oder? Okay, jetzt halten wir da kurz den Gedanken. Wir kommen gleich drauf zurück. Geht mal mit mir zu Lukas 11, Vers 30. Lukas 11, Vers 30. Der Vers wird meistens nicht dazu genommen, weil er genauso wichtig ist. Lukas 11, Vers 30. Dort heißt es: Denn gleich wie Jona den Nineviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Also Jona war ein Zeichen für wen? Ja. Aber in der Geschichte von Jona, für wen war er ein Zeichen? Für die Nineviten. Okay, Frage. Wie viele Menschen in Ninive haben ihn gesehen, wie er aus dem Wal gespuckt wurde? Warum nicht? Ist doch in den Kindergeschichten immer so schön zu sehen, nicht wahr? Da wird er an Land gespuckt und da hinten sieht man schon die Stadt, oder? Wie weit ist die Stadt von dem Mittelmeer entfernt? So um die 800 bis 1000 Kilometer. Das ist ungefähr so, als ob jemand in Rostock angespuckt wird von einem Wal und dann zu Fuß nach Stuttgart laufen muss. Die Nineviten haben vermutlich von der ganzen Geschichte mit dem Wal gar nicht so viel mitbekommen, außer dass er wahrscheinlich sehr komisch aussah. Ja, also die eine Person, es gibt eine Person, von der im 19. Jahrhundert berichtet wird, dass sie in einem Wal gefunden worden ist. Die hatte keine Haare mehr ihr Leben lang und hatte so ganz komische Hautfarbe und so Sachen. Also vielleicht ist es auch, hat sich international bekannt gemacht, nicht wahr? Ein Mann ist von einem Wal ausgespuckt worden. Worin bestand das? Also als die Nineviten den Jona gesehen haben, was war das Zeichen, das sie gesehen haben? Denn sie haben nicht 3 Tage und 3 Nächte ihn im Wal gesehen, oder? Sie haben nicht gesehen, wie er ausgespuckt wurde. Was war für sie das Zeichen? Warum haben sie geglaubt? Warum haben die Nineviten geglaubt? Wegen der Botschaft. Die Predigt von Jona hat die Menschen bekehrt, oder? Als der Jona predigt und sagt, in so und so viel, in 40 Tagen wird die Stadt zerstört werden. Welcher Assyrer hat gesagt, zeig mal deinen Ausweis. Mach erstmal ein Zeichen, damit wir sehen, ob du wirklich von den Göttern kommst. Nein, ohne. Das Zeichen des Jona war einfach seine Predigt. Und Ellen White sagt das präzise. Sie sagt, so wie die Predigt von Jona ein Zeichen für die Nineviten waren, so war die Predigt von Jesus ein Zeichen für seine Generation. Er sagt, das, was euch wirklich bekehren würde, ist nicht noch ein Zeichen und noch ein Zeichen und noch ein Zeichen. Ihr müsst auf meine Worte hören. Wenn meine Predigt euch nicht bekehrt, nützt euch kein Zeichen.
Aber da musst du dann diese Botschaft von Jona ganz klar
mit Kraft des Heiligen Geistes. Ja, natürlich. Und das bedeutet, schaut mal, wenn Jona ein Zeichen für Ninive war, und Jesus, Achtung, jetzt kommt's, ein Zeichen für seine Generation ist, mit wem hat Jesus gerade seine eigene Generation verglichen? Nachdenken. Mit den Assyrern! Jesus hat seinen Zeitgenossen gesagt, ihr seid so wie die Assyrer. So wie Jona zu Ninive gepredigt hat, so predige ich zu euch. Nur mit einem Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen den Assyrern und den Pharisäern und den Juden seiner Zeit? Die Assyrer haben sich bekehrt. Ja, die Assyrer hatten viel weniger Ahnung und haben sich trotzdem bekehrt. Übrigens, wer hatte denn die bessere Predigt, Jona oder Jesus? Wer hat schöner gepredigt? Wer hat netter gepredigt? Wer hat besser gepredigt? Also der Jona, der hat einfach nur gesagt, ihr werdet alle umkommen, nicht wahr? Der wollte nicht mal, dass sie gerettet werden. Da war kein bisschen Gnade in seiner Botschaft. Und trotzdem haben die schlimmsten Verbrecher der Weltgeschichte das geglaubt. Und Jesus sagt, hey, ihr seid wie die, nur dass ihr den besseren Prediger habt. In der Kraft des Heiligen Geistes. Und warum glaubt ihr nicht? Ja, übrigens, Jona ist zur Zeit von Hosea. Übrigens, Jona ist ja der einzige Prophet, der mal ins Ausland geschafft hat, weil alle anderen Propheten waren immer nur mit den Israeliten beschäftigt. Ja. Ja, aber viele, viele Jahrzehnte später erst. Ninive ist dann, also Jona ist ungefähr 844, das ist ganz nebenbei, nur ganz Kleinigkeit. In der Geschichte von Jona steht, dass der König von Ninive sich bekehrt, nicht wahr? Es gab in der assyrischen Geschichte, die Könige saßen aber nicht in Ninive, die saßen immer in Kalchu und in Aschur, aber in 2 Jahren gab es einen zweiten König in Ninive. Da gab es einen Bürgerkrieg, eine Rebellion. Und im Jahre 824 und 823 vor Christus gab es einen König in Ninive. Und genau in der Zeit, also so 824, spielt dann die Geschichte von Jona. Und dann Ninive ist erst 612 vor Christus, also über 220 Jahre später gefallen. Aber die sind am Ende gefallen, das stimmt. Jetzt, Jesus sagt, aber Jesus hat noch eine Identifikation mit Jona. Nicht nur, dass er dieselbe Botschaft oder eine viel bessere Botschaft predigt, sondern er sagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde gewesen ist, im Bauch des Fisches gewesen ist, so wird Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein. Vielleicht ganz kurz, weil das immer und immer wieder gefragt wird, war Jesus 72 Stunden im Grab? Nur ein Beispiel, schaut mal in Matthäus, Wir sind in Matthäus 12, nicht wahr? Schaut mal Matthäus 16, Vers 21. Matthäus 16, Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Und, wie geht's weiter? Am dritten Tag auferweckt werden müsse. Nächstes Kapitel, 17, Vers 23. Und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden und sie wurden sehr betrübt. Und so findet ihr mindestens dreimal im selben Evangelium in Matthäus die Aussage und am dritten Tag. Wenn also Matthäus in einem Buch sagt, drei Tage und drei Nächte und dann sagt er am dritten Tag, dann wird deutlich, dass es nicht um buchstäblich drei Tage und drei Nächte geht, sondern ihr kennt das Prinzip, wie nennt man das? Welches Zählprinzip kommt hier zur Anwendung? Genau, inklusive Zählweise. Ja? Also da habe ich den Freitag. Wir haben Freitag. Freitag besteht aus welchen Teilen? Abend und Morgen. Okay, also Nacht und Tag. Und dann haben wir Sabbat und der besteht aus Abend und Morgen. Und wir haben Sonntag, der besteht aus Abend und Morgen. Das sind drei Tage und drei Nächte. Aber ich muss nicht alles davon haben, sondern wenn ich ein Teil von Freitag habe und ein Teil von Sonntag, dann zählt es immer gemeinsam. Wir könnten ganz viele Beispiele davon geben. Rehabiam sagt zu dem Volk, kommt nach drei Tagen wieder und dann heißt es im selben Kapitel und am dritten Tag kamen sie. Ja? Und die Esther sagt, betet drei Tage und drei Nächte und fastet. Und heißt es, und am dritten Tag ging sie zum König. Oder es heißt auch, dass ihm bei einem König heißt es im so und so vielten Jahr, ich glaube im sechsten Jahr war das und das und drei Jahre später im achten Jahr war das und jenes. Ja? Also es gibt mit Tagen und mit Jahren inklusive Rechnungsweise, das merkt euch mal ganz gut. Was bedeutet es, dass Jesus im Herzen, der Sohn des Menschen im Herzen der Erde war? Da gibt es einige Leute, die sagen, ja, das ist vielleicht sogar schon vorher, als er in Gethsemane war, als die Sünde der Welt auf ihn gelegt wurde. Was meint die Bibel mit Herz der Erde? Ja, oder wie heißt es hier in der Schlachter, Matthäus 12? Im Schoß der Erde, genau. Also wörtlich steht eigentlich im Herzen der Erde, Kardia, Herz. Aber also im Schoß der Erde, was heißt das? Ja, das ist unter der Erde, das ist im Grab. Ja, das ist genau das, was der, und übrigens, da gibt es wieder die Parallele zu Jona. Jona sagt auch, ich bin im Grab. Er sagt, ich bin tot. Quasi. Nur mit dem Unterschied, dass bei Jona war es nur typologisch, denn er war ja nicht wirklich tot, aber Jesus war wirklich tot. Ja? Nun, jetzt kommt Matthäus 12, Vers 41. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin und siehe, hier ist einer der größer ist als Jona. Nun, Frage. Kennt ihr eine Stelle in der Bibel, wo auch davon spricht, dass jemand im Gericht aufsteht und quasi schuldig sprechen möchte? Weil die Idee ist ja hier, dass in dem Gericht, bildlich gesprochen, irgendwann mal die Assyrer aufstehen werden und sagen, die Menschen zur Zeit von Jesus, ja, die haben nicht geglaubt, aber wir haben geglaubt. Ja. Gibt es da noch so eine Stelle, wo es darum geht, dass im Gericht jemand mich schuldig sprechen könnte? Ja. Ja. Schaut mal in Jesaja. Das ist eine ganz tolle Stelle in Jesaja, die kennt ihr bestimmt, weil wir hier sie schon oft behandelt haben. Jesaja 54 und dort Vers 17. Jesaja 54 und dort Vers 17. Und wir versuchen den Text mal genau zu lesen. Jesaja 54 und dort Vers 17. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Also hier beschreibt Gott, dass es Menschen gibt, die, wenn sie im Gericht sind und jemand aufsteht, um sie anzuklagen, sie nicht verurteilt werden können. Von welchen Menschen spricht er hier? Menschen, die im Gericht sind, und wenn jetzt bildlich gesprochen im Gericht jemand aufstehen würde und sagen würde, du bist aber schuldig, trotzdem die Person nicht verurteilt wird. Erlöste, Knechte des Herrn, Gerechte. Heißt im Umkehrschluss, wenn Jesus sagt, über diese Generation werden die Assyrer aufstehen im Gericht und werden sie schuldig sprechen, was fehlt dann dieser Generation? Was fehlt der Generation von Jesus? Bekehrung, die Gerechtigkeit Gottes, die fehlt ihnen. Nur so können die Assyrer sie verurteilen. Ja? Er sagt mit anderen Worten, ihr habt, euch fehlt genau das, was von dem Jesaja 57 sagt, dass ihr es unbedingt braucht. Jesaja 54. Ja? Schaut mal mit mir, was bedeutet es, dass die Assyrer sie verurteilen werden? Wenn die Assyrer aufstehen und sagen, wir verurteilen euch. Pff. Also bei den 1000 Jahren, ja? Hat jemand schon mal die Welt... Gibt es eine Person in der Bibel, von der es heißt, dass sie die Gottlosen verurteilt hat? Nein, 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 eine gute Person, eine geistliche Person, eine vom Heiligen Geist erfüllte Person, die Gottlose verurteilt hat. Schaut mal in Hebräer. Und zwar sogar durch den Glauben verurteilt. Hebräer Kapitel 11. Also das Verurteilen meint ein bisschen was anderes, als wir meistens damit assoziieren. Hebräer Kapitel 11 und dort Vers 7. Da geht es um wen? Durch Glauben baute Noah. Als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, fürchtet Gott, gibt ihm die Ehre, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und jetzt kommt es. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Also stand Noah am Schiff und hat gesagt, ich verurteile euch. Nein. Ja, 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 ganz genau. Noch genauer, wodurch hat er sie verurteilt, sagt der Text. Wodurch hat er sie verurteilt? Ja, noch genauer. Schaut mal den Text ganz genau an. Ganz grammatisch. Nicht durch das Schiff, also auch durch das Schiff, auch durch den Gehorsam, aber eigentlich durch was anderes. Durch was? Schaut genau den Vers an. Es heißt, durch ihn verurteilte er die Welt. Wer ist ihn? Der Glaube. Durch seinen Glauben verurteilt er die Gottlosen. Wodurch wird die Generation von Jesus verurteilt werden? Durch den Glauben der Nineviten. Der Glaube der Assyrer. Die Bücher werden aufgetan werden, also im Untersuchungsgericht, oder sind schon aufgetan worden mittlerweile wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sind diese Bücher schon aufgetan worden, und die Engel können sehen, hier sind Leute, Assyrer, die haben ihre, also bevor Jona kam, haben die ihren Kriegsgefangenen lebendig die Haut vom Leib abgezogen. Unvorstellbar grausame Menschen. Und hier sind Leute, die gesagt haben, wir sind das Königreich Gottes, wir sind die Auserwählten, wir sind die Kinder Abrahams, nicht wahr? Und da hat Jona gepredigt, eine Predigt ohne Gnade, ja, und die haben geglaubt. Und hier ist Gott selbst Mensch geworden, der größte Lehrer aller Zeiten, mehr als Jona. Was haben sie gemacht? Als Jesus ein Wunder nach dem anderen tut, eine Predigt nach der anderen, sagen sie, hey, wer bist du überhaupt? Kannst du dich mal ausweisen, ob du von Gott kommst? Also der Kontrast von den beiden, das ist die Verurteilung sozusagen. Und die Frage ist, gilt das nur für die Generation von Jesus? Oder will Jesus hier vielleicht andeuten, dass im Gericht auch Generationen verglichen werden? Also ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn man meine Generation vergleicht mit der Generation der Pioniere oder der Reformatoren? Und man stellt fest, Martin Luther und Calvin und John Knox und Melanchthon, was hatten die für Gegebenheiten, was hatten die für technischen Voraussetzungen, aus welcher geistlichen Finsternis kamen die, wie viel vom Evangelium haben die überhaupt verstanden, ja? Und was haben die damit gemacht? Und dann schaut man sich meine Generation an, ja, in der Gemeinde, und was hatten die alles für Möglichkeiten? Wie hat Jesus sich offenbart? Wie hatten die den Geist der Weissagung, ja? Ich meine, was hätte Luther gemacht, wenn er den Geist der Weissagung gehabt hätte, ja? Und ich glaube, wir schauen immer so auf das finstere Mittelalter und das und jenes. Ja, wie konnten die nur schlecht, die haben noch falsche Theologie gehabt, das und jenes. Aber Gott schaut sich das anders an. Jesus sagt, schaut mal, ich würde mal vermuten, dass die Assyrer nicht alles theologisch richtig gesehen haben hier, oder? Die haben sich einfach bekehrt. Ja? Aber die waren weitaus besser als die hier. Und ich glaube, man kann sehr leicht jetzt auf die Pharisäer und hier die Generation von Jesus schauen und sagen, ja, siehst du, natürlich. Aber wenn wir unsere Gegebenheit, wenn wir überlegen, weil das Argument von Jesus, damit schließen wir jetzt, ist ja, schaut mal, ihr habt die bessere Predigt, die klarere Sicht des Evangeliums gehabt als die Neviden. Da gibt es Leute, die Puritaner zum Beispiel, okay? Die Puritaner, die haben ein Evangelium gehört, da hieß es noch, Gott verbrennt dich in der Hölle in Ewigkeit, wenn du nicht bekehrst. Und mit so einem verzerrten Evangelium haben sich Leute bekehrt und haben Jesus von ganzem Herzen geliebt. Ja. Und wir wissen heute, ich glaube niemals zuvor in der ganzen Weltgeschichte, haben so viele Menschen gleichzeitig so viel Information über Liebe Gottes gehabt wie Sieben-Tags-Adventisten. Ja. Niemals zuvor war die Bibel so harmonisch, ohne Widersprüche, weil Ellen White alle Widersprüche noch erklärt hat, ich war alle vermeintlichen. Und jetzt die Frage, sollte es da nicht mindestens genauso viel Bekehrung geben wie bei den Puritanern? Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, wenn ich die Puritaner lese, dann frage ich mich, ob ich überhaupt bekehrt bin. Mit solcher Hingabe haben die gelebt. Und ich glaube, diese Geschichte sollte uns alle zum Nachdenken anregen, gemessen an den Fähigkeiten, den Möglichkeiten, dem Potenzial, was Jesus unserer Generation gibt und dem Licht, das auf uns scheint, Ellen White sagt, niemals zuvor hat so viel Licht auf eine Generation geschienen wie in unserer Zeit. Folgen wir dem Licht. Ja. Damit wollen wir schließen, den Vers 42 machen wir nächste Woche. Ich möchte euch einladen, darüber nachzudenken, über diese Frage und dass wir nicht nach Zeichen suchen, sondern die Predigt, die wir schon haben, das Wort Gottes, das wir schon kennen, als ausreichende Basis nehmen für unseren Glauben, oder? Und noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns durch diese Geschichte einen Spiegel vorhältst. Und danke, dass wir verstehen können, dass es nicht darauf ankommt, wie viel wir wissen, sondern auf echte Herzensbekehrung. Herr, lass uns nicht diesen Fehler machen, dass wenn wir Dinge erkannt haben, wir es aufschieben und nach weiteren Beweisen und nach Zeichen suchen, wenn wir doch eigentlich genau wissen, was du gesagt hast. Wir möchten dich bitten, dass wir in unserem Herzen deine Worte annehmen und dir folgen. Bewahre uns vor diesem Geist, den die Pharisäer gehabt haben, und schenke uns diese Demut, die Assyrer gehabt haben, als Jona gepredigt hat. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wenn du Assyrern vergeben kannst, dann kannst du jedem Einzelnen von uns mehr als vergeben. Danke, dass deine Gnade größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und wir möchten aus deinem Wort leben und bitten dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Amen.